Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Markus Rode. Ich bin strategischer Leiter bei der DSG. Dies ist das erste Interview in einer Reihe, in der die DSG Ihnen die besten Wissenschaftler, Praktiker, Pioniere und Persönlichkeiten aus dem Feld Viral Marketing vorstellen wird. Und natürlich den Feldern, die sich unmittelbar daran anschließen. Wir begrüßen heute einen Freund aus dem Bereich Neuromarketing, Dr. Christian Scheier. Er erzählt uns exklusiv, was er über unser, ihr, mein und natürlich auch sein Gehirn weiß und wie man es dazu bringt, bestimmte Marken instinktiv zu bevorzugen. Besonders gespenstisch, ohne dass wir uns dessen bewusst werden. Dr. Scheier, unsere Hörer wollen wissen, wer sind Sie?
Kurze Antwort, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Media Analyzer in Hamburg. Jetzt werden sich einige wundern, ein Hamburger Jung mit so einem Akzent, das kann irgendwie nicht sein, zu Recht. Ich habe also in der Schweiz Psychologie studiert und dann auch promoviert im Bereich Künstliche Intelligenz. Es hat mich interessiert, wie ticken die Hirne. Zum ersten Mal habe ich das dann auch vertieft untersucht. Bin dann in der künstlichen Welt relativ schnell an Grenzen gestoßen nach meiner Doktorarbeit und bin deshalb nach Kalifornien gegangen und habe dort für 3 Jahre das echte Gehirn erforscht. Da ergibt sich auch dann sofort Bezug zum Neuromarketing-Thema natürlich und bin seit 2000 in Hamburg, sehr glücklich in Hamburg, minus die Berge, die mir ein bisschen fehlen, aber ansonsten, wie gesagt, Geschäftsführer von Media Analyzer.
Wunderbar. Kurze Info für unsere Hörer, Dr. Scheier und ich wechseln jetzt zum Du, da das Ganze einfacher zu handeln ist. Christian, wir wissen, du warst bei Caltech, einem Institut mit sehr, sehr hohem Prestige, bist dann von Küste zu Küste gezogen und wir hoffen, dass du die Berge nicht allzu sehr vermisst. Wie kam es zu deinem Interesse am echten Hirn? Du hast uns gerade vorhin erzählt, du warst ursprünglich an der künstlichen Intelligenzforschung beteiligt und bist jetzt ins Neuromarketing eingestiegen.
Ja, erstmal ist natürlich der Weg von künstlichen Robotern zum Marketing-Thema schon mal sehr weit und dann noch zum Neuromarketing-Thema wahrscheinlich noch weiter. Aber dahinter verbirgt sich eigentlich immer das gleiche Interesse und das Interesse ist zu verstehen, warum Menschen tun, was sie tun. Früher in einem wissenschaftlichen Kontext und heute in einem Anwendungskontext. Heute will ich verstehen, wieso kaufen Menschen die Marken, die sie kaufen. Und wie können wir das Wissen darüber nutzen, um unsere Marke zur präferierten Marke zu machen. Ich muss ganz kurz vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, damit man diesen doch großen Sprung vielleicht auch noch nachvollziehen kann, wie ich als Wissenschaftler, der ich ja 10 Jahre war, jetzt im Marketing gelandet bin. Wir müssen dazu zurückspulen ins Jahr 1997, Internet-Hype. Und wie wir gerade besprochen hatten, war ich damals in Kalifornien, im wunderschönen Pasadena, das ist 10 Minuten nördlich von Hollywood. Und dort sitzt eben diese Elite-Universität Caltech, die in Deutschland leider nicht jeder kennt, ist also das MIT der Westküste. Hat mehr Nobelpreisträger auch hervorgebracht als das MIT, aber auch mehr Startups. Und das Caltech war schon immer sehr berühmt, eben auch Ausgründungen zu fördern. Und natürlich in dieser Internet-Hype-Phase waren alle auf der Suche nach der hottest new idea, um Geschäft zu machen. Und besonders heiß waren die Ideen, die man eben übers Internet abwickeln konnte. Und wie es sich ergab, waren wir schon damals an Tools am Entwickeln, eigentlich für die Forschung, mit denen man nun internetgestützt an bestimmte Dinge rankam, die man eben aus Marketing-Sicht eigentlich durchaus interessant findet, zum Beispiel, wie Wahrnehmung funktioniert. Und so kam eines Tages im Frühjahr 1997 ein sehr guter Freund von mir von San Francisco nach Los Angeles geflogen, und um rauszukriegen, an was wir arbeiten, wie man das für Business nutzen konnte. Nachdem ich ihm unsere Tools vorgestellt hatte, war ihm sehr schnell klar, dass da eine riesen Möglichkeit besteht, Geschäft zu generieren, und das waren so die ersten Kontakte. Das erste Projekt war dann auch für Microsoft sehr erfolgreich abgelaufen und seither bin ich nicht mehr zurück in die Grundlagenforschung, und zwar natürlich einerseits aus monetären Gründen und andererseits, weil als Wissenschaftler es wahnsinnig spannend ist, im Marketing zu arbeiten, weil man sehr schnell Feedback kriegt, viel schneller als in der Wissenschaft.
Exzellent. Wie wir in letzter Zeit immer mehr feststellen, wenn wir uns mal in der Landschaft dessen, was ich vorhin angekündigt habe, nämlich Viral Marketing und alle Disziplinen, die irgendwo damit zu tun haben, umschauen, dann merken wir, Neuromarketing, das ist ein Trend. Und du bist nicht der Einzige, der daran interessiert ist. Neuromarketing und Hirnforschung sind unglaublich populär geworden in letzter Zeit. Sogar der Spiegel hat kürzlich über dieses sehr fachspezifische Feld in einem breiten Artikel berichtet. Was glaubst du, woran dieses plötzlich neu erwachte Interesse liegt?
Ja, tatsächlich muss man Neuromarketing als Hype bezeichnen im Moment. Wenn wir in die aktuelle Fachpresse reinschauen, Brand 1 hat einen Artikel, die Werben und Verkaufen hatte schon 4 oder 5 Strecken, Absatzwirtschaft aber auch die Publikumspresse, sogar die Bild, hat berichtet, starke Marken schalten den Verstand ab, sagen Neurowissenschaftler. Wir haben also einen Riesenhype im Moment. Die Leute rennen auch unsere Seminare ein. Es wird massiv nachgefragt von unseren Kunden. Warum? Warum haben wir diesen Trend? Im Marketing haben wir quasi jedes Jahr mehrere Trends. Also warum jetzt die Hirnforschung? Ich habe mir diese Frage auch gestellt und bin auf folgende Antwort gekommen. Und zwar, wenn man nachfragt in den Seminaren, wieso sitzen Sie hier, wieso interessieren Sie sich fürs Neuromarketing, kommen in der Regel zwei Antworten. Erstens, wir kommen mit dem bestehenden Verfahren, unsere Kunden anzusprechen, nicht mehr wirklich weiter. Wir haben Reichweitenprobleme, wir erreichen die Zielgruppe nicht mehr so, wie wir es vielleicht früher erreichen konnten. Wir haben auch als Folge davon Probleme, dass immer weniger Menschen unsere Botschaften erinnern. Ja, trotz steigender Investitionen in Werbung sinkt die Erinnerung an Werbespots, die ist heute gerade nochmal bei lächerlichen 8%. Gleichzeitig werden aber immer noch 80 Milliarden Euro jedes Jahr weggegeben für Werbung. Der Procter & Gamble Vorstandsvorsitzende Alan Leafley hat dieses Jahr im Harvard Business Review einen Satz gesagt, der hat mich überrascht und geschockt. Und er sagt, wir müssen die Methode, wie wir unseren Kunden ansprechen, überdenken und ein neues Modell entwerfen. Und das von jemandem, der es wirklich wissen muss. Weil Procter natürlich am meisten Geld für Kommunikation ausgibt und auch für Forschung. Mit anderen Worten, es sind also noch viele Fragen offen geblieben, trotz vielfältiger Marketinginstrumente, trotz vielfältiger auch mit marktforscherischer Instrumente. Und hier ist die Hoffnung, über Hirnforschung objektivere Informationen zu kriegen, darüber, wie es im Kundenhirn wirklich aussieht. Das ist verbunden mit dem Bedürfnis, an objektivere Daten ranzukommen, glaube ich, der Haupttreiber für den Hype, den wir im Moment haben.
Schöne Erklärung für den Hype und danke, dass du auch die Bildschlagzeile nochmal zitiert hast. Starke Marken schalten den Verstand ab. Das klingt ja wirklich unglaublich bedrohlich. Da fühlt man sich eigentlich beim Lesen schon manipuliert und in seiner innersten Existenz im freien Entscheiden, im freien Willen bedroht. Wie kommen die denn dazu, mit so einer Schlagzeile aufzutreten?
Also wenn wir über das Neuromarketing-Thema sprechen, kommt eigentlich eine Studie, die ich damals in Kiel dann immer wieder wunderschön ganz kurz zusammenfassen, weil ich glaube, dass sie sehr spannend ist. Und zwar ist eines der spannendsten Möglichkeiten der Hirnforschung ist, dass wir Menschen direkt ins Gehirn schauen können. Man nennt diese Verfahren bildgebende Verfahren. Ich kann also erstmals dich in den Hirnscanner legen, dir einen Werbespot zeigen und direkt live in dein Gehirn gucken und schauen, was passiert. Was man herausgefunden hat, dass was bei starken Marken passiert, ist tatsächlich diejenigen Hirnareale, die zum Nachdenken dienen, abgeschaltet werden, während diejenigen Hirnareale, die für spontane Handlung zuständig sind, aktiviert werden. Das heißt, starke Marken entlasten das Nachdenken. Und diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass eben dieses Neuromarketing-Thema nun auch im Marketing sehr, sehr stark aufgegriffen wurde, weil offensichtlich haben starke Marken eine physiologische Komponente. Das ist erstmal spannend. Ich möchte aber, eines ist mir sehr wichtig, wir dürfen dieses Neuromarketing-Thema nicht mit diesen Hirnscannern gleichsetzen. Die Hirnforschung hat wahnsinnig viel darüber gelernt, wie das Gehirn funktioniert. Und ich möchte da mal ansetzen. Das ist eigentlich meine Hauptbotschaft. Du musst diese Sachen nutzen, die wir schon verstehen. Warum hast du dich beim letzten Mal verliebt? Warum? Ich frage diese Frage in jedem Seminar zum Einstieg. Warum haben sie sich verliebt? Ich mache das in Köln, ich mache das in Düsseldorf, ich mache das in München. Die Antworten sind erschreckend ähnlich. Sympathie, sie war mir sympathisch oder er war mir sympathisch, wir hatten tolle Gespräche geführt und so weiter und so fort. Es kommen ungefähr 5 Antworten, die sind über alle Städte, wo ich diese Frage stelle, identisch. Warum? Das heißt also eigentlich wäre Partnertausch kein Problem, funktioniert aber natürlich nicht. Wenn mir die Menschen nicht wirklich sagen können, warum sie sich verlieben, wie sollen sie mir sagen können, warum sie eine Marke kaufen? Diese Frage, warum wir bestimmte Dinge tun, darüber kann die Hirnforschung uns wahnsinnig.
Sogar der Spiegel.
Bevor ich irgendwelche abstrakten Details ableite, möchte ich mal ein paar Beispiele nennen. Angenommen, wir sitzen in einem Raum und wir sind aufgefordert, ein Scrabble zu spielen. Worte zu bauen aufgrund von Buchstaben. Ohne dass wir es wissen, steht in einem Schrank ein Putzeimer. In diesem Putzeimer ist aufgelöstes Putzmittel und das verströmt, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen, Zitrusduft. Ein Experiment hat genau dies gemacht. Und was finden wir? die Menschen, die dieses Scrabble-Spiel spielen, werden auf einmal sauberkeitsbezogene Worte legen. Also auf einmal kommt hier das Wort sauber eher als das Wort sauer. Auf einmal kommt Wasser, Reinlichkeit, all diese Dinge werden auf einmal in diese Worte eingebaut. Ohne dass die Leute anschließend mir sagen können, warum sie das getan haben. Sie werden sogar abstreiten, dass ein unbewusster Duft irgendwas ausgelöst hat. Sie werden auch den Raum sauberer verlassen. Ein anderes Beispiel für Dinge, die wir nicht verstehen können, genau wie die Frage, warum wir uns verlieben. Wenn ich am Regal stehe und zugreife, eine Marke, ein Produkt wäre, warum tue ich das? Ich kann darüber keine Auskunft geben. Würde ich tatsächlich nachdenken, wie die Marktforscher es immer wieder nahelegen, wenn ich dich befrage, warum hast du jetzt die oder die Marke genommen aus dem Regal, werde ich Antworten von dir hören, die werden nichts mit der Realität zu tun haben. Würden wir nämlich über jede Kaufentscheidung nachdenken, würden wir vor Hunger sterben im Supermarkt. Wir wären überhaupt nicht mehr effizient. So, es gibt also bestimmte Sachen in unserem Gehirn, die treiben unser Verhalten an und das können wir in sehr vielen Experimenten immer wieder beobachten, wie mit diesem Sauberkeitsduft. Und natürlich kennen alle wahrscheinlich, auch die Hörer oder die Leser, dieses Beispiel, dass eben schnelle Musik dazu führt, dass ich schnell in einem Laden, dass ich schneller durch den Laden gehe, damit auch weniger kaufe, auch wenn ich die Geschwindigkeit nicht bewusst wahrnehme. Sie beeinflusst mein Verhalten. Und man kann zum Beispiel zeigen, dass wenn französische Musik läuft in einer amerikanischen Weinhandlung, kaufen die dreimal mehr französische Weine. Wenn deutsche Musik läuft im Hintergrund, kaufen sie dreimal mehr deutsche Weine. Und so weiter. Wir haben also sehr, sehr viele Beispiele dafür, dass irgendetwas in unserem Gehirn uns steuert. Irgendetwas ist in unserem Gehirn, was unser Verhalten antreibt.
Das hört sich ja tatsächlich recht bedrohlich an, vor allem aufgrund dieser großen Unbekannten. Das, was du gerade eben erklärt hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt auch, wir können uns gar nicht daran erinnern, warum wir etwas getan haben. Wir können es nicht begründen. Offensichtlich gibt es einen Unterschied zwischen bewusstem Entscheiden und unbewusstem Tun. In der Psychologie ist das Wort unbewusst ja so ein bisschen aus der Mode geraten, aber es gibt da wirklich offensichtlich zwei verschiedene Systeme. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erklären?
Ja, genau. Jetzt kommen wir eigentlich so zum Kernpunkt. Also wenn die Zuhörer oder die Leser eine Botschaft mitnehmen, dann ist es hoffentlich folgende. Wir haben tatsächlich zwei Systeme. Und das sind nicht die Systeme Emotion und Ratio und so weiter, sondern es gibt einen extrem mächtigen Autopiloten in unserem Kopf. Die Forscher nennen das das implizite System. Das Wort implizit ist das neue Wort für unbewusst. Man benutzt das Wort unbewusst ungern wegen Assoziation mit Freud und so weiter, aber es ist ein Fakt. Dieser Autopilot in unserem Kopf arbeitet wie ein Autopilot im Flugzeug. Das heißt, er steuert den gesamten Flug, nur die ganz komplizierten Sachen wie Start und Landung übernimmt der Pilot in unserem Kopf. Wie funktionieren diese beiden Systeme? Nehmen wir mal eine Situation aus dem Alltag. Ich bin im Auto, ich fahre durch die Stadt. Ich bin Rush Hour, ist wahnsinnig viel los, vor mir Stau, hinter mir Stau, Radio läuft, ich versuche Verkehrsnachrichten zu finden, neben mir sitzt mein Gesprächspartner. Eine unglaubliche Vielfalt an Informationen strömt auf mich ein. Jetzt beginnt es zu regnen. Ich nehme das im Vorbeigehen wahr, aber automatisch, ohne dass ich nachdenke, beginne ich die Scheibenwischer anzustellen. Genauso wie ich bremse und Gas gebe, ohne nachzudenken. Genauso kann ich die Verkehrsnachrichten scannen. Und mit einem halbbewussten Zustand. All diese Dinge, 95% dessen, was wir im Auto tun, ist implizit, wird gesteuert durch diesen Autopilot. Die eigentlich spannende Erkenntnis sind nun, dass auch 95% der Kaufentscheidungen von diesem Autopiloten gesteuert werden. Und das ist eigentlich das für mich besonders Interessante, diesen Autopiloten nun auseinanderzunehmen, zu verstehen, wie er tickt, zu verstehen, was ihn interessiert und zu verstehen, was ihn nicht interessiert. Weil es ist Fakt, wenn wir die Sinne einfach mal angucken, ich habe vom Regen gesprochen, ich habe vom Hören gesprochen, vom Radiohören. Wir wissen, dass das Gehirn jede Sekunde 11 Millionen Bits aufnimmt. Das sind 11 Millionen Eindrücke, Sinneseindrücke. Davon werden gerade mal 40 bewusst. 40 Bits. Vielleicht kennst du die Situation, wenn du jemandem zuhören musst, im Vortrag, und irgendwo beginnt jemand neben dir zu flüstern. Ablenkung. Oder ein Handy geht irgendwo. Sind sofort alle komplett abgelenkt, also diese 40 Bit löst das wahnsinnig begrenzt, dass diese 40 Bits Pilot. Damit könnten wir eigentlich nicht leben, das wäre völlig unmöglich. Und deshalb ist die Strategie des Gehirns, wenn immer es geht, auf den Autopiloten zurückzugreifen und alles dahin zu delegieren. Was wir wissen, da komme ich auf diese Studie mit den starken Marken zurück. Starke Marken sprechen diesen Autopiloten an. Und das ist die sensationelle Erkenntnis, die wir nutzen können, wenn wir darüber sprechen, wie wir Aufmerksamkeit schaffen mit Marketingmaßnahmen. Dann kommen Ideen wie Gewalt, Tabubruch, Erotik und so weiter, Sex, Sales. Das ist der Kampf um die 40 Bits, das ist ein verlorener Kampf. Die große Chance ist in diesem impliziten Autopiloten, der eben 11 Millionen Bits pro Sekunde aufnimmt, immer auf Volllast fährt, auch wenn ich vorm Fernsehsessel im Halbschlaf sitze, Volllast. Das heißt, ich nehme Dinge auf, ohne dass ich sie später bewusst unbedingt erinnere, aber sie werden mein Verhalten beeinflussen. Und das ist die große Chance, diesen Autopiloten zu erkennen, ihn zu entschlüsseln. Das ist auch im Buch letztlich die Hauptbotschaft, was da alles drinsteckt, um ihn dann letztlich am Ende des Tages natürlich gewinnbringend zu nutzen.
Sehr interessant. Du sagst also, dass der Autopilot die meisten unserer Entscheidungen steuert und dass deswegen unsere Chance darin besteht, diesen Autopiloten implizit zu beeinflussen. Im Endeffekt, wenn wir von dieser Flugzeuganalogie wirklich einen Schritt weitergehen, die Autopilot-Software zu programmieren. Wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, sagst du auch, es gibt eigentlich kein Überlastungsproblem und wir lesen immer wieder diese Studien, wo uns gesagt wird, 3000 bis 4500 Werbebotschaften pro Tag stürmen auf uns ein. Alles ist viel zu viel, die Leute können sich nicht mehr dran erinnern. Aber du sagst, natürlich ist es zu viel für diesen 40-Bit-Aufmerksamkeitspiloten. Der Autopilot aber kann im Zweifelsfall eigentlich alles bewältigen, richtig? Jetzt ist aber noch meine Frage, wenn wir diesen Autopiloten tatsächlich dazu aktivieren wollen, wenn wir ihn programmieren wollen mit den Werbebotschaften, wie genau tun wir das? Wie nutzen wir die mächtige Chance, die sich uns da bietet?
Das ist die entscheidende Frage. Erstmal ist mir nochmal sehr wichtig, eben festzuhalten, dass die bewusste Erinnerung an Werbung irrelevant ist. Sagt nichts darüber aus, was
das richtig so ja
gelernt hat. So, wie nutzen wir diese Chance? Die erste und wichtigste Erkenntnis, das wird sehr gerne vergessen, ist, Mensch ist ein Herdentier. Wieso sage ich das? Wenn wir nochmal das Gehirn nehmen und versuchen zu verstehen, das ist meine Grundintention, eben vom Gehirn ausgehen, inside out, radikal, was ist das Gehirn in der Lage zu leisten, hat das Gehirn eine absolut wichtige Funktion, das ist der Austausch mit der Herde. Assoziation mit Menschen, die heute nicht hier sitzen, wenn wir nicht als Herde überlebt hätten. Und daher, wenn wir ins Gehirn reingucken, finden wir natürlich bestimmte Areale, uralte Areale, die sind für Ernährung und Fortpflanzung und so weiter, diese ganzen die Vitalbedürfnisse. Und der Rest ist Social, ist soziale Austauschfunktion. Übrigens sind es auch genau die Netzwerke, die sozialen Netzwerke im Gehirn, die von starken Marken aktiviert werden. Das heißt, Marken haben eine soziale Funktion. Eine Marke kann mir helfen, zur Regelgruppe zugehörig zu fühlen, zum Beispiel zu den arrivierteren Herren, dann fahre ich einen Jaguar, die es geschafft haben, oder mich abzugrenzen von der Masse, dann trage ich vielleicht einen iPod, oder sie ermöglichen mir, mich selbst zu überhöhen, symbolische Ergänzung, nennt das der Psychologe, dann kaufe ich vielleicht Bossschuhe, ja, und so weiter. Starke Marken sprechen nicht nur den Autopiloten an, sondern sie haben eine soziale Funktion. Und der Punkt ist, dass dieser Autopilot eben sozial ist. Der hat eigentlich nur eine Funktion gehabt, evolutionär, sozialen Austausch zu regeln. Wenn wir ihn also nutzen wollen, dann müssen wir überlegen, was ist relevant für diesen Autopiloten und damit wiederum überlegen, was hat soziale Relevanz. Genau das hat einer der berühmtesten deutschen Psychologen getan, Norbert Bischof. Der hat über 30 Jahre die sozialen Motive im Menschen, letztlich die was den Autopiloten antreibt, untersucht und ist, wie viele andere Forscher auch, auf drei Grundsysteme gekommen. Diese Grundmotivklassen, die treiben also den Autopiloten an. Meine Aussage ist, eine Marke ist nur dann erfolgreich, wenn sie eine dieser sozialen Motive bedient. Cola als Beispiel, nehme ich als Cola, hab mal Studien gemacht, herausgefunden, Cola bedient das Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit mit Freunden. Jeder von uns hat dieses Bedürfnis, das ist offensichtlich, und Cola bedient dieses Bedürfnis und nutzt es in einer aktuellen Kampagne, indem sie zum Beispiel von Gruppenumarmung sprechen und eine sehr symbolisch kodierte Botschaft absenden. Wir haben also ein Sicherheitsbedürfnis, das ist mir wenig überraschend, aber das ist ein ganz mächtiges. Da ist Fürsorge drin, Zusammengehörigkeit mit anderen und so weiter. Das können Marken nutzen, aktiv nutzen. auch wenn wir über Viral-Marketing sprechen, ich kann dieses altruistische Verhalten, was auch da drin ist, anderen helfen, gehört auch zum Sicherheitsbedürfnis, ansprechen. Und das ist natürlich eine unterbewusste Ansprache, eine implizite, wie wir heute sagen würden. Ich kann einem nicht sagen, meine Marke hilft dir, sozial zu sein, aber ich kann es implizit kodieren. Ein zweites wichtiges Bedürfnis im Autopiloten ist das Bedürfnis nach Abwechslung, nach Erregung, nach Stimulanz, das kennen wir alle, nach Spieltrieb und so weiter. Da denke ich mir sofort an Gamers und so weiter. Aber eigentlich kommt das daher, dass wir uns irgendwann ablösen müssen von der eigenen Herde, von den eigenen Genen, um neue Gene aufzusuchen. Das ist das Bedürfnis nach Erregung. Und dann haben wir noch eine dritte Klasse und dann war es das aber auch. Und das ist die Chance der Hirnforschung, Dinge zu vereinfachen, wenn wir es von innen her sehen. Das ist das Bedürfnis nach Durchsetzung, nach Abgrenzung. Beispiel BlackBerry. BlackBerry Manager Handy. Ja, Manager sind Machtmenschen, sie wollen sich oder müssen sich durchsetzen. BlackBerry bedient das. Warum? Push-Technologie. Ich bin permanent in meinem Büro verdrahtet, immer in Kontakt. Und so kann ich jedes Produkt auseinandernehmen, jede Marke auseinandernehmen und fragen, welches dieser Grundbedürfnisse bediene ich. Und wenn ich dieses verstehe, diese Mechanik im Autopiloten verstehe, habe ich automatisch mehr Aufmerksamkeit, aber nicht in diesen 40 Bits, dann habe ich die 11 Millionen zur Verfügung. Und das ist die große Chance, das ist das, was wir verstehen müssen. Nochmal zusammengefasst, der Autopilot ist also nicht etwas, wie der Name vielleicht nahelegt, individuell, sondern der ist nur entstanden, um sozialen Austausch zu regeln. Und genau da müssen wir ansetzen.
Das halte ich für eine bahnbrechende Aussage. Ich habe dir gerade eben zugehört und als du über die Motive gesprochen hast, zum Beispiel über das Sicherheitsbedürfnis oder über das Altruismusbedürfnis, alles was sozialen Austausch ermöglicht, sind mir sofort die mimetischen Trigger eingefallen, die wir auch für Viralmarketing nutzen und vor allem auch explizit in letzter Zeit herausgearbeitet haben. Ganz klar, Altruismus-Trigger ist ein ganz, ganz großer zum Beispiel. Du hast aber auch über das Machtbedürfnis gesprochen und auch hier ist die Verbindung zur Mimetik gegeben, denn wir haben den mimetischen Trigger Macht- und Kontrolltrieb. Da sehe ich ehrlich gesagt riesige Überschneidungspotenziale und vor allem, wenn ich bedenke, dass du gerade eben noch gesagt hast, der Autopilot ist eigentlich aus der sozialen Funktion heraus entstanden, aus dem Herdentrieb, aus der Vernetzung der einzelnen Menschen, dann ist mir auch klar, warum. Denn dann ist er natürlich auch mimetisch notwendig. Wenn mir das Ganze bewusst ist, ich aber auf der anderen Seite sehe, dass dieser Autopilot unbewusst funktioniert, dass ich mich also nicht aktiv daran erinnern kann, wie wir schon festgestellt haben, warum ich etwas tue, dann könnte ich ja auf den Gedanken kommen, wenn wir diese Träger benutzen, manipulieren wir die Leute. Wir tun etwas gegen ihren Willen, gegen ihren rationalen Verstand. Ist es so, dass wir die Irrationalität ansprechen und damit den freien Willen aushebeln?
Tatsächlich ist es so, immer wenn man über das Unbewusste spricht, kommt sofort diese Assoziation mit Manipulation. Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Indem wir diesen Autopiloten verstehen und seine Bedürfnisse erkennen, dann geben wir letztlich den Menschen das, was sie eigentlich wollen. Auch wenn sie es uns nicht bewusst sagen können, dass sie jetzt Abgrenzung suchen oder dass sie Zugehörigkeit suchen über den Kauf einer Marke. Aber letztlich hören wir dann auf, immer noch lauter zu schreien oder noch radikaler Tabubrüche zu inszenieren in irgendwelchen Werbespots, wo dann die Marke komplett untergeht, sondern wir kommunizieren das, was der Kunde tatsächlich am Ende des Tages wirklich will und braucht. Er wird dadurch natürlich verführt. Natürlich verführen wir ihn, aber Marketing ist Verführung. Marketing ist Beeinflussung von Wahlverhalten, schon immer. Alles andere macht einfach keinen Sinn. Nur können wir eben heute sehr viel genauer verführen. Wir können vor allem eben den Kunden das bieten, was er eigentlich will. Und das hat, wie gesagt, eben sehr viel mit diesen sozialen Funktionen zu tun.
Ich glaube, was vielen Leuten noch Angst macht, was du aber gerade eben eigentlich schon sehr schön entkräftet hast, ist das, was man noch so ein bisschen aus den 50er Jahren kennt, die Legende von den geheimen Verführern. Du erinnerst dich an die Geschichte, wo behauptet wurde, Leute gehen in einen Film, schauen sich das Ganze an, haben vielleicht den Eindruck, für eine Millisekunde den Text Eat more ice cream gesehen zu haben oder Drink more Coke und haben dann unglaublich viel Hunger auf Eiscreme und trinken unglaublich viel Coca-Cola, wenn sie aus dem Film wieder rauskommen. Es war James Vickery, der damals behauptet hat, man kann sowas machen, sowas funktioniert, unbewusste Beeinflussung. Was hältst du davon?
Immer zurückfragen, wenn du mit jemandem sprichst und auf einmal merkst du, dass er ärgerlich wird. Du merkst, nein, er sagt es dir nicht, er bleibt immer weiter freundlich, aber du denkst, irgendwas stimmt nicht. Was passiert da? Es passiert genau dasselbe, wie Vickery damals behauptet hat. Das war unterschwellige Reize, Dinge, die du nicht mal bewusst wahrnimmst. Das ist ein kleines Zucken mit der Augenbraue, das dein Autopilot verarbeitet hat. Oder er beginnt irgendwie so ein bisschen hin und her zu gehen, also zu unruhig zu werden. Dinge, die du aber nicht bewusst bemerkst. Vielleicht würdest du später einen Film sehen, der Konversation, und sie sagen, ja, in dem Moment, da wurde echt, da bin ich zu weit gegangen. Nein, unser Alltag beruht darauf, unterschwellig auf Reize zu reagieren, meistens soziale oder andere Reize. Es ist also gar nichts Außergewöhnliches, was Wickfried damals behauptet hat. Wir werden permanent von unterschwelligen Reizen beeinflusst. Man nennt das auch Priming. Das Bahnen von bestimmten Inhalten mentaler Art, das ist Teil unseres Alltags. Wenn es zu regnen beginnt und ich bin eben in der vorhin beschriebenen Situation im Auto, Rush Hour, ja, dann die Regentropfen lösen in mir unbewusst was aus und ich handle. Das ist genau der gleiche Prozess. Heute wissen wir, und das ist vielleicht auch eine sehr beruhigende Antwort, wir können Werbung und Marketing kann keine magischen Bedürfnisse wecken. Das war ja, was Vickery behauptet hat. Ich kann also quasi Leute, die niemals Coke trinken würden, dazu bringen, indem ich unterschwellig ihnen sage, sie sollen es trinken. Falsch. Das funktioniert nur, wenn wir ein Bedürfnis haben, zum Beispiel ein soziales Bedürfnis, dann werden diese unterschwelligen Reize tatsächlich so verarbeitet, dass auch Verhalten erfolgt. Aber tatsächlich dürfen wir uns hier nichts vormachen. Im Alltag sind wir permanent umgeben von diesen unterschwelligen. Und wie gesagt, wir können einfach mehr unsere Marke, die Wettbewerbsmarke, wenn wir diese Realität akzeptieren und sie umsetzen.
Sehr interessant. Es gibt ja auch einige Experimente, zum Beispiel in dem Buch Blink von Malcolm Gladwell, der getestet hat, wie Leute Poster auswählen. Er beschreibt da ein Experiment, wo einige Leute nur wenige Sekunden Zeit hatten, ein Poster auszuwählen und andere Leute viel länger drüber nachdenken durften. Und das Ergebnis war im Endeffekt, dass die Leute, die kürzer Zeit hatten, dieses Poster auch nach längerer Zeit noch mochten. Das heißt, tun wir den Leuten eigentlich tatsächlich einen Gefallen, wenn wir ihnen unbewusst diese Reize geben? Nehmen wir ihnen tatsächlich dieses nutzlose Nachdenken ab? Nehmen wir ihnen damit Stress ab?
Auf den Punkt gebracht. Genau so ist es. Wenn ich intuitiv entscheiden kann, wird das mein Gehirn sich immer entscheiden, das zu tun. Wenn mir jemand Nachdenken aufbürdet, weil er zu abstrakt redet, ich hoffe, wir haben das im Interview vermieden, und ich nachdenken muss, dann werde ich irgendwann genervt, weil Nachdenken kostet wahnsinnig Energie. Wenn ich nachdenke, verbraucht das Gehirn 20% der gesamten Körperenergie. Wenn ich intuitiv entscheide, sind das 2%. Starke Marken lösen genau diese 2% Intuition aus. Und für nichts bin ich dankbarer, in Anbetracht von 60.000 beworbenen Marken, wenn es ein paar Marken schaffen, dass ich nicht mehr nachdenken muss, welchen Staubsauger ich nun kaufe oder welche Marke, welche Biermarke, sondern dass mir die Werbung mitgeteilt hat, in diesen Situationen kannst du dieses Bier nutzen. Zum Beispiel als Jugendlicher, wenn du dich ablösen willst von zu Hause, dann trinke ich Becks. Oder wenn ich eher ein machtorientierter Mensch bin, der mich vielleicht ein bisschen über Abgrenzung definiert, dann vielleicht eher Jever, das kühle Bier und so weiter. Das ist absolut entlastet und deshalb stellen wir immer fest, immer in jeder Studie, sei es eine Marketing- oder eine wissenschaftliche Studie, wenn ich in der Lage bin, spontan zu entscheiden, werde ich sehr viel zufriedener sein mit meiner Entscheidung, mit meiner Produktentscheidung und also auch loyaler werden. Das heißt, wir werden nicht nur zufriedenere Kunden haben, sondern sie werden auch loyaler bleiben.
Was wir damit im Endeffekt rausgearbeitet haben, ist ja eigentlich Folgendes. Unbewusste Entscheidungen, implizite Entscheidungen, um es mit dem neuen Wort zu sagen, müssen nicht unbedingt schlechtere Entscheidungen sein, sondern du behauptest ganz im Gegenteil. Die Entscheidungen sind im Endeffekt eigentlich besser, richtig?
Ja, bin ich sehr dankbar für diese Frage, weil wir haben ja immer noch diese Emotion Ratio. Das heißt, entweder ist es etwas spontan und emotional und das ist im Widerspruch zu rational. Tatsächlich ist es so, spontane Entscheidungen sind sehr häufig optimal und rational. Wir könnten ohne diese Entscheidungen überhaupt nicht überleben. Ich will mal ein Beispiel, aktuelle Studie, die ist auch noch nicht mal im Buch drin, erzählen. Und zwar Autokauf, das ist ja nun etwas, wo jeder sagt, ja, Marke ist wichtig, aber da denken wir nach. Das ist ja klassisch, also der Pilot wird angeschaltet, wir überlegen, ja, welche Preisniveaus kommen überhaupt in Frage. Diese Denkprozesse laufen natürlich ab, das ist klar. Es wäre aber ein absolut krasser Fehler, wenn wir nun denken, wie der Autopilot
drauf steht,
Autokauf keine Rolle spielen. Es wurde folgendes Experiment gemacht. Automarken wurden in 12 Eigenschaften beschrieben. So wie es sich gehört, wie man es auch
funktioniert.
Sieht. Nach Wiederverkaufswert zum Beispiel wurde angegeben, hoch oder niedrig für verschiedene Automodelle, wie ist der Benzinverbrauch und so weiter und so fort, wie ist der Komfort, wie ist die Ausstattung und so weiter. So der Wissenschaftler hat nun sichergestellt, dass ein Teil dieser Autos 75% positive Eigenschaften hatte. Von diesen 12 waren also 8 positiv. Bei anderen war es 50-50, 6 positive Eigenschaften, 6 negative Eigenschaften. Und bei weiteren Automarken waren 25% nur positiv. So. Wenn man sich überlegt, werde nun aufgefordert, mich spontan. Das sind 12 Produkteigenschaften, bis ich das schon gelesen habe. Dauert das quasi in einiger Zeit und dann würde ich gerne nachdenken. Dann treffe ich wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Weit gefehlt. In dem Experiment zeigte sich, wurde dieses Jahr im renommierten Fachjournal Science veröffentlicht, wenn ich spontan entscheiden muss, weil mich der Wissenschaftler fragt, das zu tun, werde ich die optimale Wahl treffen. Das heißt, 2 Sekunden, 3 Sekunden Bedenkzeit, also Autopilot, hat dazu geführt, dass der Großteil der Befragten optimal reagiert hat, sprich das am positivsten beschriebene Auto gewählt hat, während die Nachdenker nicht nur unzufriedener waren, sondern auch zur Mehrheit das Suboptimale, entweder die 50-50-Marke, also mit 6 negativen Eigenschaften oder gar mit 8 negativen Eigenschaften gewählt haben. Nachdenken führt häufig zu schlechten Ergebnissen. Die Leute sind unzufrieden und sie erkennen halt die Muster nicht. Das ist die große Stärke des Autopilots. Sofort, spontan ein Muster zu erkennen. Entweder in einem Gesicht, folgt ihm Rede, oder eben in einer Markenkommunikation oder in Produkteigenschaften. Das heißt also, Autopilot führt sehr, sehr häufig zu optimalen und damit rationalen Verhalten.
Ich denke, diese Mustererkennung, die du gerade eben beschrieben hast, ist der Schlüssel, weshalb deine Motive oder unsere mimetischen Trigger so gut funktionieren. Gerade weil man darin Muster erkennt, die sich bewährt haben, die zu einem sozialen Austausch, zu einem sozialen Status in gewisser Weise führen können. Ich möchte dich mal fragen, was nehmen wir eigentlich aus all dem mit, was du gerade eben beschrieben hast? Wir haben unglaublich viele Informationen ausgetauscht, sehr, sehr viel gesprochen, sehr, sehr viel Dichte fabriziert. Aber wenn du möchtest, dass im Endeffekt die Leute nur 3 Informationen aus dem gesamten Interview mitnehmen, welche 3 Informationen wären das?
Die erste Information ist, der Autopilot führt Regimegehirn. Der Autopilot steuert 85% bis 95% der Kaufentscheidungen. So. Zweiter Punkt ist, der Autopilot ist fundamental sozial. Wir verstehen ihn nur und können ihn nur ansprechen, wenn wir ihn als soziales System verstehen, der sich entwickelt hat, damit wir uns als Herde quasi weiterentwickeln. Und der dritte Punkt ist, wir sollten aufhören, laut zu schreien. Wir sollten aufhören, uns auf den Piloten zu konzentrieren, auf diese magere 40 Bits, sondern diese 11 Millionen, diese große Chance der 11 Millionen Bits ernst zu nehmen, mit diesen 11 Millionen Bits mit den Autopiloten zu kommunizieren und damit letztlich mehr Erfolg haben.
Das ist eine wunderschöne Zusammenfassung. Bevor ich nun die letzte Frage des Interviews an dich, Christian, stelle, möchte ich nochmal die Gelegenheit wahrnehmen und ganz unsubtil, ganz ohne Priming, und ganz ohne Anspruch an den Autopiloten, sondern klassisch an die 40-Bit-Steuerung kommunizieren. Kauft das Buch Wie Werbung wirkt. Es enthält exzellente Informationen, vieles von dem, was gerade eben im Interview gesagt wurde und noch viel, viel mehr. Ich kann es sehr empfehlen. Es war eine unglaublich interessante Lektüre und für mich eigentlich die deutsche Version von Blink mit stärkerem Fokus auf das Thema Marketing. Jeder Werber sollte es gelesen haben. Denn wie wir gerade eben im Gespräch mit dir, Christian, gehört haben, kann es der Schlüssel dazu sein, wie man der Marke knapp 11 Millionen neue Wege erschließen kann, sich ins Gedächtnis einzubrennen. So, ich habe aber schon angekündigt, ich möchte noch eine letzte Frage stellen. Eine, die unglaublich viel mit dem Thema Soziales und unglaublich viel mit dem Thema Viral zu tun hat. Denn, Christian, wenn du eine Botschaft aussenden könntest, die jeden Menschen auf der Welt erreicht, welche wäre es?
Die Botschaft wäre, know thyself, erkenne dich selbst. Wir haben jetzt über die Kunden und die Marken gesprochen, aber wir hatten irgendwann diese Frage, warum verliebe ich mich? Wieso tue ich das? Ich glaube tatsächlich, dass die Erkenntnis des Autopiloten für uns alle eine sehr befreiende ist, weil wir dann bestimmte Automatismen erstmal explizieren können und eigenes Verhalten besser verstehen lernen. Know thyself, das wäre meine Hauptbotschaft.
Christian, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so ausführlich informiert hast. Und kurz zusammengefasst, vielen Dank für das Interview. Kurze Botschaft an unsere Hörer. Wie Sie ganz am Anfang schon mitbekommen haben, wir werden eine Reihe von Interviews bereitstellen. Und ich glaube, dass Sie sich schon auf den nächsten Gast freuen können, der hoffentlich ebenso interessante Informationen bereitstellt wie unser guter Freund Dr. Christian Scheier. Vielen Dank fürs Zuhören.